Weder in Ungarn noch in Polen funktioniert die Gewaltenteilung noch. Und das ist natürlich ein Grundpfeiler von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Die einzige Sprache, die diese Autokraten am Ende wirklich verstehen, ist die des Geldes. Diese westliche Arroganz, die muss man sich wirklich verkneifen und viel stärker auf Augenhöhe noch mehr mit diesen Ländern auch umgehen.
Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zum Macht was Podcast. Heute sind wir nicht in Brüssel, aber virtuell, so ein bisschen Brüssel-nahe, würde ich mal behaupten. Wir haben heute fast schon Stammgästin, also zum zweiten Mal dabei, Katharina Barley, Vizepräsidentin des EU-Parlaments und, ich füge mal etwas provozierend hinzu, fast auch Verteidigungsministerin in Deutschland. Aber ja, heute hier als Vizepräsidentin des Europäischen Parlaments. Wir haben so ein paar Themen, die sehr, sehr dringend sind. Meiner Meinung nach, wer sprengt eigentlich die EU und wer passt auf, dass diese wiederum nicht gesprengt wird, möchte ich mit ihr besprechen. Frau Barley, herzlich willkommen, schön, dass Sie da sind. Und für die ganz, ganz wenigen Hörerinnen und Hörer, die unsere erste gemeinsame Folge nicht gehört haben, mögen Sie noch mal kurz sagen, wer sind Sie und was machen Sie?
Gerne. Also erstmal vielen Dank für die zweite Einladung. Beim dritten Mal wird es eine Tradition, heißt es hier bei uns in der Region. Also, ich bin Katharina Barley, ich bin 54 Jahre alt, Juristin und lebe in der Nähe von Trier, war von 2013 bis 2019 im Bundestag, auch Ministerin für verschiedene Ressorts, zuletzt Justiz und Verbraucherschutz, und bin seit 2019 im Europäischen Parlament dort Vizepräsidentin und mache dort in erster Linie Rechtsstaatlichkeits- und Demokratiethemen.
Ja, Sie sind in Brüssel. Rechtsstaatlichkeit und Demokratie, das ist ehrlicherweise was mich auch sehr stark umtreibt. Da haben wir so ein paar, in Anführungsstrichen Problemthemen in Europa, die würde ich gerne mit Ihnen besprechen wollen. Aber ich habe ja in der Einleitung quasi noch mal so ein bisschen so einen Halbscherz gemacht in Bezug aufs Verteidigungsministerium. Wenn wir uns jetzt so umschauen in Europa, in der Welt, in Georgien gehen die Menschen auf die Straße, in Israel gehen die Leute auf die Straße, auch in Berlin aus anderen Gründen gehen die Leute auf die Straße. Es wird demonstriert, in der Ukraine brennt sozusagen weiterhin die Welt. Gerade passiert so richtig, richtig, richtig viel. Und vor unserem Gespräch hier habe ich mich gefragt, Mensch, die Frau Barley, würde sie sich vielleicht manchmal wünschen, dass sie doch noch so ein Tick dichter an den operativen Hebeln der Macht sitzt? Beispielsweise als Bundesverteidigungsministerin waren sie ja auch, zumindest in der Presse, vor 2, 3, 4 Wochen immer mal wieder im Gespräch. Ist das was, wo Sie sagen würden, Mensch, irgendwie jetzt hier Parlament, EU, Brüssel, das ist super, aber es fehlt so ein bisschen so der Durchgriff. Ich würde gerne nochmal aktiv, operativ da helfen wollen.
Das ist eine spannende Frage, weil Sie haben schon recht, das ist ein sehr anderes Arbeiten, ob man Ministerin ist oder im Europäischen Parlament. Die Themen, zu denen ich mich jetzt im Moment sehr stark engagiere, das sind allerdings welche, wo ich tatsächlich eine Wirkung meiner Arbeit auch sehr direkt verspüre. Also das hat auch was mit meiner früheren Tätigkeit zu tun, dass ich natürlich einen ganz anderen Bekanntheitsgrad habe als viele Kolleginnen und Kollegen aus dem Parlament generell, jetzt nicht nur aus meinem Land. Und dass das sehr wohl eben gehört wird, was ich zum Beispiel zu Polen oder zu Ungarn oder jetzt auch zu Griechenland, wo ich gerade herkomme, sage. Und dass ich da sehr, sehr viele Rückmeldungen bekomme, vor allen Dingen aus Polen, die sagen, es ist so wichtig für uns zu sehen, dass wir Fürsprecher haben, dass wir nicht alleine sind in diesem Kampf, der manchmal sehr einsam ist, wenn man eine autokratische Regierung hat, die alle Opposition, alle Kritik unterdrücken will, dann ist das unglaublich wichtig. Also ich glaube schon, dass meine Arbeit im Europäischen Parlament, auch wenn es ein abstraktes Thema zu sein scheint, sehr konkrete Auswirkungen hat.
Ja, und ich würde jetzt mal so, weil Sie auf Polen aufgreifen, würde ich behaupten, so richtig viele Freunde machen Sie sich an unterschiedlichen Stellen dann nicht. Also der Herr Kaczynski, Chef der polnischen Regierungspartei, der ist ja prinzipiell der Meinung, dass die EU sehr stark unter der Fuchtel der Deutschen steht. Und in der EU würde man machen, was man in Berlin beschließen würde. Und wenn sie dann sozusagen als deutsche Vizepräsidentin des EU-Parlaments in Polen oder in Richtung Polen aktiv werden, ist der wahrscheinlich nicht sonderlich begeistert. Also hat er Ihnen das schon mal mitgeteilt?
Ja, also meine polnischen Kolleginnen und Kollegen sagen, dass mein Name in Polen tatsächlich sehr bekannt ist und die eine Hälfte verbindet ihn mit höchsten Beschimpfungen und für die andere ist es eben so ein Hoffnungsanker. Ich weiß jetzt nicht, ob das wirklich so ausgeprägt der Fall ist, wie Sie mir das schildern, aber ich bekomme schon sehr, sehr viel auch Zuschriften aus Polen in jeder Form und ja, das sehe ich dann schon auch. Also das sind entweder sehr bewegende, emotionale Mails vor allen Dingen oder es sind eben auch viele Bilder aus KZs und von Nazis und so weiter. Nun bin ich ja nicht nur Deutsche, ich bin auch Britin. Also da sage ich immer, ich war im Zweiten Weltkrieg dann auch zur Hälfte auf der anderen Seite meine Familie jedenfalls. Das ist natürlich kein Argument, aber genauso wenig ist es ein Argument, dass ich keine Kritik äußern dürfte, weil ich deutsch bin. Man muss wissen, dass die Peace-Partei, die ja ironischerweise sich mit Recht und Gerechtigkeit übersetzt, schon seit sehr, sehr, sehr vielen Jahren eine aggressive Stimmung gegenüber Deutschland quasi zum Parteiprogramm gemacht hat. Das war schon während der Beitrittsverhandlungen Polens zur Europäischen Union der Fall. Ich habe ein Buch darüber gelesen von meinem Kollegen Leszek Miller, der damals Premierminister war, der sehr, sehr ausführlich die Verhandlungen beschreibt. Und jetzt ist Wahlkampf und da ist die Deutschen als quasi Dämonen an die Wand zu malen, eben auch ein Wahlkampfmittel.
Ja, wir hatten den ehemaligen deutschen Botschafter in Warschau gerade zu Gast und da haben wir auch darüber gesprochen, unter anderem, dass ja Deutsche und Polen, ja, also auf der zwischenmenschlichen, ich nenne sie mal die operative Ebene, eigentlich sehr gut miteinander klarkommen. Es gibt extrem starke Handelsbeziehungen. In Deutschland arbeiten sehr, sehr viele Polen, also große Teile der deutschen Wirtschaft, wahrscheinlich auch der europäischen Wirtschaft, würden gar nicht funktionieren ohne polnische Arbeitskräfte, die wiederum aber auch dann durchaus irgendwie sehr gutes Geld verdienen, wovon Polen dann auch profitiert. Aber auf der politischen Ebene, da ruckelt's und nicht nur so ein bisschen, wenn man das richtig sieht. Jetzt ist es so, wollte ich mit Ihnen nochmal so ein bisschen genereller drauf schauen und mal schauen, so welche Staaten sind sozusagen die Sprengköpfe der EU, aber vielleicht machen wir das im zweiten Schritt und bleiben bei Polen. Wenn Sie sich Polen anschauen, das Thema Rechtsstaatlichkeit aus EU-Perspektive, auf einer Skala von 1 bis 10, wie schlimm ist es denn aktuell in Polen und wie schlimm erwarten Sie es denn für die Zukunft, wenn vielleicht auch die aktuelle Regierungspartei, die Recht und Gerechtigkeit, wenn die dann auch wieder die Wahlen gewinnen dieses Jahr?
Ja, also wenn ich erst noch kurz den ersten Teil kommentieren darf, es stimmt, dass auf der zwischenmenschlichen Ebene die Beziehungen sehr gut sind. Ich bin auch öfter in der Grenzregion gewesen, auch auf der polnischen Seite. Da arbeiten auch zum Beispiel die regionalen und lokalen Behörden sehr, sehr gut zusammen. Wir müssen uns natürlich immer unserer Geschichte bewusst sein. Auch ich bin das sehr wohl. Deswegen sage ich auch immer, ich kritisiere die polnische Regierung und nicht Polen oder das polnische Volk. Das ist ein Riesenunterschied. Und wenn Sie jetzt den Arbeitsmarkt ansprechen, als Polen der Europäischen Union beigetreten ist, hat ja gerade Deutschland die Freizügigkeit der Arbeitnehmer erstmal für 2 Jahre ausgesetzt für die Polinnen und Polen. Und das kam damals auch nicht sehr gut an. Also wir haben auch wirklich nicht nur die schrecklichen Kapitel der kriegerischen Geschichte, des deutschen Überfalls auf Polen, vor allen Dingen im Zweiten Weltkrieg. Wir haben auch später Fehler gemacht. Das ist auch ganz klar. Aber die Art und Weise, wie die jetzige Regierung das instrumentalisiert, ist wirklich nicht nur unfair, es ist auch gefährlich, es ist nicht gerechtfertigt und ich finde, das muss man auch laut und deutlich sagen dürfen und auch sagen. Auf einer Skala von 1 bis 10, ach, das habe ich mir so genau jetzt noch nicht durchkalkuliert, aber spontan würde ich sagen, etwa bei 7 würde ich die Gefährdung einordnen. Es ist schon sehr weit gekommen. Vor allen Dingen im Bereich der Justiz. Das war der Bereich, wo die polnische Regierung angesetzt hat, anders als Ungarn, das mit der Medienfreiheit angefangen hat oder mit dem, der Abschaffung der Medienfreiheit. Es ist noch nicht so schlimm wie in Ungarn, aber es ist schon leider sehr, sehr weit gekommen. Nur als Beispiel will ich nennen, dass von höchster Seite gebilligt wird, dass Polen Europarecht nicht mehr für verbindlich erachtet und sagt, wenn unsere Verfassung was anderes sagt, dann können wir auch von europäischem Recht abweichen. Und das ist dann eben der Anfang vom Ende der Europäischen Union, wenn man das so macht.
Und wenn wir das mal so ganz versuchen, so konkret zu fassen, europäisches Recht wird dann, ich nenne es mal, ausgesetzt in Polen, wenn man der Meinung ist, in Polen, man müsste sich nicht danach richten. Letztendlich ist es aber doch auch eine Frage von gemeinsamen Werten und will man als Staat jetzt in diesem Staatenbund dabei sein oder nicht? Sehen Sie auch die Option, dass man in Polen, also einen polnischen Brexit sozusagen durchzieht, oder ist das eher nicht der Fall?
Ja, damit wird immer wieder gedroht. Ich halte das im Moment überhaupt nicht für realistisch, denn Polen ist insbesondere im Bereich Agrar, also im Bereich Landwirtschaft, der bei weitem größte Empfänger von europäischen Leistungen und könnte ohne diese Zahlungen nicht vernünftig wirtschaftlich überleben. Allerdings ist schon öfter gesagt worden von verschiedenen polnischen Politikern, dass Polen austreten würde, so wenn es Nettozahler wird, also rein nominell mehr einzahlt als rausbekommt, was natürlich eine Milchmädchenrechnung ist, aber das ist immer so ein wichtiger Begriff. Und das ist natürlich im Zusammenhang mit den Erweiterungsplänen der Europäischen Union, gerade jetzt auch in Bezug auf die Ukraine zu sehen. Aber ich glaube, dass das uns Europäern, europafreundlichen Menschen eher nützt, wenn die polnische Regierung damit droht. Denn die weit überwiegende Zahl der Polinnen und Polen wollen in der Europäischen Union sein, vor allen Dingen die Jungen.
Ja, bin ich naiv, wenn ich sage, wer nicht mitspielen will, der soll doch einfach gehen. Also die Briten haben es gemacht. Sieht so mittelgut aus, da wird wahrscheinlich die Geschichte dann irgendwann zeigen, ob es die richtige Entscheidung war. Wenn die Polen nicht mitspielen wollen, ja, dann sollen sie halt nicht. Und wenn die Ungarn mitgehen wollen, dann sollen sie halt. Oder ist das was, wo sie sagen, nee, das so kann man es nicht sehen?
Ehrlich gesagt, natürlich hat man manchmal diesen Impuls, ne? Diese Auseinandersetzungen sind ja wirklich sehr mühsam und auch manchmal auch, ja, gerade wie sie geführt werden, sehr persönlich oft. Das ist schon auch auch emotional und anstrengend und frustrierend. Aber ich sagte ja vorhin, dass man wirklich unterscheiden muss zwischen der Regierung und der Bevölkerung. Und das ist bei Polen ganz offensichtlich. Das haben die Polinnen und Polen echt nicht verdient, dass wir so denken. Denn gerade die Polinnen und Polen waren es ja, die den eisernen Vorhang runtergerissen haben, die sich ihre Freiheit erkämpft haben, die dazu wesentlich beigetragen haben, dass dann eben auch die Mauer fiel. Also wir verdanken dem polnischen Volk auch wirklich viel, gerade als Deutschland, unsere Wiedervereinigung. Und deswegen finde ich, müssen wir uns mehr anstrengen.
Okay.
Als das.
Vielleicht ist es auch so ein bisschen so wie in so einer Ehe. Ich habe mir mal sagen lassen, wer irgendwie 40, 50 Jahre verheiratet ist, hat nicht nur gute Zeiten und man muss auch manchmal um den Erfolg kämpfen. Vielleicht kann man das vergleichen. Absolut. Miteinander. Wenn wir draufschauen, also in dem Fall, es ist ja nicht nur Polen in der EU, wenn wir einen Schritt zurück machen und versuchen, auf die EU mal mit etwas Distanz zu blicken, welche Staaten würden Sie sagen, sind denn Deutschland nahe im Sinne von, die wollen auf jeden Fall die EU weiterentwickeln, die wollen auf jeden Fall dabei bleiben, halten das ganze Konzept sozusagen für, ja, vielleicht an der einen oder anderen Stelle fehlerbehaftet, aber generell gut. Und welche Staaten, wenn man so will, kann man vielleicht einordnen in Richtung Polen? Also wo gibt's inhaltlich Probleme, wo hat man vielleicht ein anderes Demokratieverständnis, wo steckt so eine gewisse Sprengkraft drin für die EU? Kann man da eine Unterteilung vornehmen?
Also das Erste, was man lernt, wenn man auf europäischer Ebene politisch tätig wird, dann ist es, wie unterschiedlich die einzelnen Länder sind. Dass es ganz, ganz schwierig ist, zum Beispiel so ein Ja-Nein-Schema auf diese 27 Staaten zu legen. Nehmen Sie zum Beispiel mal die skandinavischen Staaten. Die sind uns natürlich im Bereich Demokratie, Menschenrechte unglaublich nah, auch von der Mentalität durchaus. Gibt es Unterschiede, aber ich würde sagen, da fühlt man eine gewisse Nähe. Aber wenn es darum geht, dann zum Beispiel soziale Rechte in Gesetze zu gießen, in Verpflichtungen, in Verbindlichkeit, da sind die unglaublich abwehrend, weil sie national Systeme entwickelt haben, die extrem gut funktionieren. Wir wissen ja, dass in den skandinavischen Ländern die sozialen Rechte extrem gut ausgeprägt sind. Und die wollen einfach ihr System behalten. Die wollen nicht, dass sie da jetzt durch europäische Regelungen zu irgendwas gezwungen werden, da was zu verändern, auch wenn man ihnen immer wieder versichert, dass sie das gar nicht müssten. Da sind die unheimlich empfindlich. Nehmen Sie ein Land wie Österreich, was uns in vielen Dingen natürlich nahe ist, durch die Sprache allein schon, die Mentalität, vor allen Dingen mit Süddeutschland, ist sehr ähnlich. Aber Österreich gehört zu den Ländern, die bei Demokratie bei mir schon wirklich gelb bis orange markiert sind, weil die Verflechtungen zwischen Medien und Politik, oder was heißt Verflechtungen, der Einfluss der Politik auf die Medien, der Druck, der von der Politik auf die Justiz ausgeübt wird, die Rechtspopulisten, die dort sehr stark vertreten sind. Also da würde ich jetzt auch nicht sagen, dass das so ist wie in Deutschland. So 100% wie in Deutschland kann man vielleicht sagen. Luxemburg, das ist ja an der Grenze zu meiner Heimat, der Trierer Region, die sind wirklich sehr, sehr ähnlich. Aber die Luxemburger sind auch so ein bisschen der Kitt der Europäischen Union. Die können mit allen gut und die sind auch oft die Vermittler, wenn es irgendwo knirscht.
Okay, und also das ist ja, Luxemburg ist jetzt ja nicht so die größte Nation in der
Aber EU. Eine diplomatisch sehr wichtige, man darf das nicht unterschätzen. Wenn Sie mal schauen, wie viele europäische Spitzenpolitiker aus Luxemburg kommen oder welche, die man viel sieht. Der jetzige Außenminister Jean Asselborn zum Beispiel, der geht ja auch in jede Talkshow in Deutschland und ist einfach ein unglaublich kluger, vermittelnder, erfahrener Mann. Also das ist auch was man in Brüssel schnell lernt, die Kleinen nicht zu unterschätzen.
Ja, und wir sagen jetzt, es lässt sich wenig finden, was so, sagen wir mal so, ähnlich ist wie Deutschland oder sehr ähnlich ist wie Deutschland, aber diese, ich habe sie gerade Sprengköpfe genannt, was vielleicht in der aktuellen Zeit der falsche Begriff ist, aber diese absoluten Quertreiber, davon gibt es ja auch einige. Also Polen scheint in vielen Situationen zumindest diesem Begriff zu entsprechen, die polnische Regierung, dass sie jetzt nicht irgendwie ein ganz großer Orban-Freund oder Freundin sind. Ich glaube, das müssen wir nicht mehr dazu sagen. Das heißt, Ungarn sehen sie auch problematisch. Gibt es da draußen in der EU noch das eine oder andere Land oder die eine oder andere Regierung, wo sie sagen, das ist schon auch extrem grenzwertig, was die veranstalten?
Ja, also Polen und Ungarn, das ist schon eine eigene Liga erstmal, weil die beiden nicht nur für ihr eigenes Land in Anspruch nehmen, dass sie autokratische Regime in Ordnung finden und installieren bzw. beibehalten wollen, sondern ihre Ideologie auch auf die ganze Europäische Union ausdehnen wollen. Also die sagen, so einen Begriff wie Rechtsstaatlichkeit zum Beispiel, den kann man nicht einheitlich auslegen, jetzt natürlich nicht in der Art und Weise, wie man zum Beispiel jetzt sein Justizsystem organisieren soll, das verlangt überhaupt niemand, aber auch was eigentlich Rechtsstaatlichkeit bedeutet, zum Beispiel Gewaltenteilung, das dürfte jedes Land selber nach seiner Geschichte und Kultur interpretieren. Was natürlich eine Katastrophe wäre, wenn man das zuließe. Wir sehen das ja jetzt. Weder in Ungarn noch in Polen funktioniert die Gewaltenteilung noch. Und das ist natürlich ein Grundpfeiler von Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Also die beiden, die spielen echt in einer eigenen Liga. Dann gibt es andere Länder, wo wir große Probleme mit der Rechtsstaatlichkeit haben. Ich komme gerade aus Griechenland. Wenn man dann vor Ort ist und mit den Menschen dort spricht, mit der Zivilgesellschaft, mit Medienvertretern, mit Menschen, die in der Justiz tätig sind, dann kriegt man echt nochmal ein anderes Bild. Und ich bin sehr besorgt über die Zustände in Griechenland. Ich habe von Österreich gesprochen. Wir haben auch mit anderen oder in anderen Ländern sehen wir auch Schwierigkeiten mit Demokratie und Rechtsstaatlichkeit. Ja, nicht so schlimm wie in Polen und Ungarn, aber durchaus auch besorgniserregend. Und dann haben wir noch Länder, die uns deswegen Sorgen machen, weil sie sich nicht mehr hundertprozentig abgrenzen gegenüber Faschismus. Das sehen wir jetzt in Italien, wo eine Postfaschistin zur Ministerpräsidentin gewählt worden ist. Und wir sehen es leider auch in Schweden, was schockierend ist. Da haben zwar die Sozialdemokraten 30% in den Wahlen bekommen, deutlich stärkste Partei geworden. Schöne Grüße nach Berlin. Da haben dann aber die Konservativen sich von den Faschisten dulden lassen. Die sind nicht in der Koalition, aber geduldet und stellen dort den Ministerpräsidenten. Also das sind auch Entwicklungen, die natürlich ganz schwierig sind, auch wenn es um die Frage geht, welches Europa wollen wir eigentlich?
Ja, wenn wir die kurz durchgehen nochmal, also Schweden haben Sie gerade schon etwas detaillierter beschrieben, das ist ungefähr so, wenn jetzt ein CDU-Politiker sich hätte zum Kanzler wählen lassen oder dulden lassen wollen von der AfD. So könnte man die Situation beschreiben, wenn man es auf Deutschland überträgt.
Ja, Sie können ein Beispiel nehmen, was tatsächlich passiert ist. Das war in Hamburg, die Älteren werden sich erinnern, als auch da die SPD, glaube ich, 35% hatte oder so und die CDU mit Ole von Beust sich von der damals Schill-Partei hat in die Regierung hieven lassen, die ja auch wirklich sehr, sehr weit rechts stand. Das gibt sie zum Glück nicht mehr, meines Wissens. Das war ein ganz reales Beispiel.
Ja, und Sie haben Griechenland angesprochen und haben gesagt, da das Thema Rechtsstaatlichkeit ist da auch problematisch. Mögen Sie da nochmal zwei, drei Sätze zu sagen? Was genau ist in Griechenland gerade problematisch?
Ja, einiges. Also wir haben, es war wirklich interessant, sich das Thema Medienfreiheit anzugucken. Die Journalistinnen und Journalisten in Griechenland können alles sagen und berichten, was sie wollen, aber sie haben eine sehr große Medienkonzentration in sehr wenigen Händen. Das sind so 4, 5, 6 Oligarchen, denen praktisch die gesamte Fernsehlandschaft gehört, also Radio, weite Teile auch der Printmedien. Sie haben also nur relativ wenige kleine, meistens Online-Organe, die kritisch sind gegenüber der Regierung. Vor 2 Jahren ist ein Investigativjournalist ermordet worden. In diesem Fall gibt es praktisch keine Fortschritte bei den Ermittlungen. Der hat ermittelt recherchiert in Sachen Korruption, vor allen Dingen innerhalb der Polizei, bis in ganz hohe Ränge hinein, Verknüpfungen mit der Regierung. Er ist umgebracht worden und der Staat macht keine Anstalten, diesen Mord aufzuklären. Die Korruption generell ist ein großes Problem. Und bei der Justiz ist es so, da geht es gar nicht so sehr darum, dass die nicht unabhängig werden, sondern dass die so langsam arbeiten auf ein Urteil im Verwaltungsprozess. Also gegen den Staat können sie bis zu 10 Jahre warten, ein letztinstanzliches Urteil, dass sie im Grunde genommen keinen Rechtsschutz bekommen. Das führt dazu, dass sie in Griechenland, wenn sie gegen Gesetze verstoßen, eine sehr gute Chance haben, straffrei wegzukommen, wenn sie sich mit der Polizei gut stellen, in Klammern Korruption. Von der Justiz ist eh nichts zu befürchten. Und das ist eine sehr ungute Kombination, wenn es um Rechtsstaatlichkeit geht.
Ja, wenn wir uns diese einzelnen Fälle angucken und dann versuche ich mich in sie mal reinzuversetzen. Sie sitzen dann in Brüssel oder halt in der Trierer Region, je nachdem, wo sie gerade sind, schauen die Nachrichten, sprechen, telefonieren mit Vertretern aus diesen einzelnen Ländern. Einerseits, was können sie dann tun für den Zusammenhalt der EU? Also sie können ja jetzt nicht, können, wollen und sollten wahrscheinlich auch nicht sozusagen in die operative Politik vor Ort eingreifen. Das würde ja Herrn Kaczynski nochmal bestätigen. Aber für den Zusammenhalt der EU und ein gemeinsames Voranschreiten können, wollen und müssen sie ja wahrscheinlich was tun. Was ist es denn? Also wo gibt es da die Stellhebel für Sie persönlich und auch für uns als Deutschland?
Also das eine ist, das Ganze erstmal zu benennen und öffentlich zu machen. Wir hatten bei Griechenland jetzt die Besonderheit, dass, also in Griechenland herrscht eine konservative Regierung, dass die konservative Fraktion, also wo auch CDU und CSU Mitglied sind, diese Reise boykottiert haben, mit Hinweis auf das furchtbare Zugunglück, was gerade passiert war. Was natürlich ein Vorwand war, die wollten nie, dass wir da hinfahren, die haben immer versucht, das zu sabotieren, haben jetzt eine Ausrede gesucht, die Staatstrauer war vorbei, und interessanterweise einen Tag nach unserem Besuch, also gestern, ist Alexander Dobrindt von der CSU nach Griechenland gefahren und hat sich dort mit Offiziellen getroffen. Das ging dann, aber wenn wir da hinfahren und Rechtsstaatlichkeit untersuchen wollen, dann ist das anscheinend nicht möglich und nicht angebracht. Also das ist sowas von verlogen. Und das zeigt, dass eben in diesem Fall jetzt die Konservativen kein Interesse daran haben, diese Mängel der Rechtsstaatlichkeit offenzulegen, weil das halt in Anführungsstrichen ihre Regierung ist. Ich halte das für wirklich schlimm.
Wenn ich da kurz einhaken darf, das ist ja schon, im Prinzip ist das ja, dass Sie sagen würden, CSU-Vertreter sehen das alles nicht so dramatisch, weil ist ja eine konservative Regierung in Griechenland, und wenn die sich nicht so ganz lupenrein verhalten, ist okay. Also
ja, ich habe darüber auch schon mit konservativen Vertretern gesprochen, und die sagen dann wirklich, Hauptsache europafreundlich. Der Mitsotakis, der Regierungschef, ist europafreundlich, das ist uns wichtiger. Und das finde ich wirklich hochbedenklich. Wir haben auch in meiner Fraktion und auch in anderen Fraktionen haben wir auch Regierungen, wo es Mängel in der Rechtsstaatlichkeit gibt. Aber wir benennen das und wir wirken auf unsere Regierungen ein, dass sich was ändert. Zum Beispiel in Malta ist auch eine Investigativjournalistin ermordet worden. Da haben wir großen Druck ausgeübt, vor allen Dingen auch über das Europäische Parlament, dass da was passiert, und da ist was passiert, viel passiert. Da gibt es auch Justizreformen und so weiter. Also man muss gerade mit seinen eigenen Leuten eben dann auch entsprechend kritisch sein und auf die einwirken. Das machen die nicht und das ärgert mich wahnsinnig. Das ist also das eine, was man tun kann und muss, das offen benennen, weil sonst ändert sich gar nichts. Und auch da ist es so gewesen, dass die Journalisten, mit denen wir gesprochen haben, und das waren viele, gesagt haben, Mensch, ja, sie haben nicht auch so gesagt, danke, aber sie haben gesagt, sogar wir reden nicht mehr über unseren Kollegen, der vor 2 Jahren ermordet worden ist. Wir haben da eigentlich resigniert, weil da eh nichts passiert. Und wenn Sie jetzt kommen und Druck machen, dann gibt uns das auch wieder Hoffnung. Das ist das eine. Das zweite ist, wir haben natürlich ganz konkrete Hebel. Also wir können Ländern, die Rechtsstaatlichkeit, die systematisch gegen Rechtsstaatlichkeit verstoßen, können wir Geld vorenthalten. Das ist etwas, was also jedenfalls das neueste und sehr wirksame Instrument, was das Europäische Parlament erkämpft hat, dass es das gibt. Das wird jetzt auch angewandt gegen Ungarn. Und da ist viel Geld im Spiel. Und wir sehen gerade bei Ungarn, dass sich dann auch was tut. Denn die einzige Sprache, die diese Autokraten am Ende wirklich verstehen, ist die des Geldes.
Inhaltlich, alle bekommen Geld aus der EU. Wer rechtsstaatlich nicht mitspielt, nach den Regeln sozusagen, bekommt weniger oder kein Geld. Sie haben jetzt tatsächlich das Wort Autokrat oder autokratisches System mehrfach genannt. Und ich hätte mich jetzt vor unserem Gespräch gescheut, zu sagen, Mensch, innerhalb der EU gibt's Autokraten oder autokratische Systeme. Aber bin ich da ein bisschen naiv vielleicht? Oder ist es eher so, dass Sie sagen, es braucht den verbalen Hammer sozusagen, und wir benennen es jetzt einfach mal so. Also ist Viktor Orban Autokrat?
Ah, selbstverständlich. Mindestens das. Also ich hab sogar nach dem Motto, das Sie gerade genannt haben, manchmal braucht ein grober Klotz auch einen groben Keil, habe ich ihn auch einmal Diktator genannt. Das ist mir dann ziemlich um die Ohren geflogen. Aber bei Orban ist es wirklich niemand, fast niemand in Europa kriegt das eigentlich mit, was der macht. Also der hat sein Land inzwischen so umstrukturiert, dass er alle Fäden in der Hand hält. Es gibt keinerlei demokratische Kontrollsysteme mehr, nichts mehr, was, also wirksam, ne? Die sind alle noch da, die Gerichte sind noch da, die Medien sind noch da, die Universitäten sind noch da, aber es ist alles in seinem Sinne jetzt organisiert, besetzt, finanziert auch. Es gibt, wenn Sie nach Budapest gehen, ist das eine tolle Stadt, eine freie Stadt, eine wo sie sich überhaupt nicht eingeschränkt fühlen. Und das ist eben dieses Subtile, das ist das Neue. Sie spüren da keinen Hauch von Diktatorentum. Aber seien Sie mal kritisch, zum Beispiel als Universität, als Journalist, als Richterin, dann werden Sie sehr schnell Auswirkungen spüren.
Ja.
Zum Beispiel, dass Ihnen die Lizenz entzogen wird, wenn Sie ein Radio sind oder ein Radiosender, oder dass Sie auf ein Abstellgleis geschoben werden, wenn Sie Richterin sind, dass Sie verboten werden, wenn Sie eine zivilgesellschaftliche Organisation sind, dass Sie keine Finanzierung mehr bekommen. All solche Dinge. Das ist Autokratie ganz, ganz klar.
Das klingt für mich so, als wäre Ungarn oder Viktor Orban auf dem Weg, auf dem Russland und Wladimir Putin vielleicht zwischen 2008 und 2012 waren. So kann man, also ist das eine Gefahr, die Sie sehen tatsächlich? Oder?
Also wie formuliere ich das jetzt am besten? Also das Ziel ist von jemandem wie Viktor Orban, aber das trifft auch für die polnische Regierung zu, dass sie erstens keinerlei Kritik oder Störung in ihrer Herrschaft mehr haben und zweitens, dass die nicht endet. Das sind die zwei klaren Ziele. Wie gesagt, Viktor Orban ist ein leider muss ich sagen, ein kluger Mensch, der das sehr, sehr geschickt gemacht hat. Auch da muss ich leider die Konservativen kritisieren. Die haben 10 Jahre lang die schützende Hand über ihn gehalten. Die haben ihn machen lassen, obwohl alle gewarnt haben, in welchen Weg Ungarn da gerade nimmt. Und jetzt ist das alles schon so zementiert, dass sie das gar nicht mehr aufbrechen können. Ich könnte da jetzt eine Stunde drüber Ihnen was erzählen und Ihnen würden wirklich die Ohren schlackern. Ich will nur vielleicht sagen, dass er alle wichtigen strukturellen, aber auch eigentlich die weniger wichtigen und personellen Entscheidungen inzwischen mit einer Zweidrittelmehrheit abgesichert hat. Also alles, was Sie ändern wollen, müssen Sie mit einer Zweidrittelmehrheit machen. Und gleichzeitig hat er das Wahlrecht so verändert und hat die Medien komplett in seiner Hand, dass es total illusorisch ist, dass die Opposition eine Zweidrittelmehrheit auch nur ansatzweise erreichen kann. Die haben beim letzten Mal alle Oppositionsparteien sich zusammengetan und nur einen Kandidaten aufgestellt. Und trotzdem hat die Fidesz, also Orbans Partei, eine Zweidrittelmehrheit bekommen. Also das ist mittlerweile, ich wüsste gar nicht, wie man das wieder zurückdrehen könnte. Selbst wenn er die Wahlen verlieren würde, würde sich in Ungarn nichts ändern können, weil diese Absicherung mit der Zweidrittelmehrheit praktisch überall greift.
Das heißt, wenn jetzt eine andere Koalition in Budapest mehr als 50% der Stimmen auf sich vereint, gibt es vielleicht da einen neuen Regierungschef, der dann aber auch trotzdem vieles nicht verändern kann, weil er oder sie für die Veränderung der Gesetze, der relevanten, tiefgreifenden Gesetze, eine Zweidrittelmehrheit benötigt und mit etwas mehr als der Hälfte hat man halt nicht zwei Drittel. Das heißt, im Prinzip würde das Land sozusagen weiter so laufen, wie Viktor Orban es aufgesetzt hat.
Ganz genau.
Und Orban oder halt sein, ich nenne es mal Team drumherum, würde das Leben weiterleben, so wie jetzt halt, nur gerade nicht mehr als Regierungschef, sondern in Rente sozusagen. Aber Macht und Einfluss würden weiterhin so bleiben, Kritik wird es weiterhin nicht geben, Medienrecht wäre das Gleiche, Strafrecht wäre das Gleiche etc.
Ganz genau so wäre das. Das sind nicht nur die kleinen Entscheidungen, das sind auch die Personalentscheidungen, also praktisch alle wichtigen Funktionen können Sie nur noch mit Zweidrittelmehrheit verändern. Das sind sogar Steuersätze, die sind auch mit Zweidrittelmehrheit abgesichert. Das ist die Finanzierung. Ganz viele Finanzierungen lässt er über Stiftungen laufen. Und diese Stiftungen sind dann alle in der Hand seiner Vertrauten. Das Geld läuft auch, das weiß auch jeder, in großen Teilen in deren Taschen und in seine eigenen. Sein bester Freund aus Schulzeiten, das ist ein Klempner, heißt Meseros. Der Klempner ist mittlerweile Milliardär, nicht Millionär, sondern Milliardär. Und eigentlich geht von jedem Auftrag was in dessen Taschen oder in die Taschen von Orbans Schwiegersohn oder Vater. Und das Beste ist, er könnte eine neue Regierung innerhalb eines Jahres auch wieder stürzen. Denn er hat ein dreiköpfiges Gremium, das es immer schon gab, den sogenannten Haushaltsrat. Der hatte früher nur beratende Stimme, den hat er mit einem Vetorecht ausgestattet gegenüber dem Haushalt. Also wenn jetzt die neue Regierung ihren Haushalt einbringt, dann kann dieses dreiköpfige Gremium diesen Haushalt stoppen. Und wenn es das zweimal tut, dann können Neuwahlen angesetzt werden. Und jetzt raten Sie mal, wie Sie diese drei Leute, die natürlich Orbán-Vertraute sind, aus ihren Ämtern entfernen können. Richtig, mit einer Zweidrittelmehrheit.
Ja.
Das hat schon geniale Züge, oder?
Ja, also er hat die da reingesetzt, die sitzen da jetzt, können nur mit Zweidrittelmehrheit rausgenommen werden. Diese Zweidrittelmehrheit zu bekommen, ist schwierig. Demzufolge könnte auch eine neue Regierung daran scheitern, einen Haushalt, einen Wirtschaftsplan sozusagen für genau. Ungarn aufzusetzen. Wenn ich das so höre, klingt das einerseits für mich wie das Land der Träume für Donald Trump. Der hätte wahrscheinlich da irgendwie gern Unterricht genommen. Das Zweite ist halt, also ich persönlich finde Ungarn ja ein sehr, sehr schönes, sehr sympathisches und zur EU gehörendes Land. Das, was Sie gerade geschildert haben, klingt ja tendenziell unsympathisch. Und die Frage ist doch, wenn so jemand in der EU ist, was bedeutet das eigentlich? Also wir sehen ja jetzt schon, nicht nur im Bereich EU, sondern auch im Bereich NATO, im Zusammenhang mit dem Ukraine-Krieg oder mit dem Angriff Russlands auf die Ukraine, um es genauer zu benennen, spielt auch Ungarn eine Sonderrolle und hat eine besondere Beziehung zu Russland. Wie sollen das noch weitergehen? Also das sieht für mich nicht aus nach einer irgendwann harmonisch entwickelnden Beziehung, sondern eher nach Ungarn wird sozusagen eingekapselt und gar nicht mehr so richtig Teil der EU sein in 5, 6, 7, 8, 9, 10 Jahren.
Ja, das ist eine gute Frage. Das Problem ist eben, dass man es zu lange hat laufen lassen. Das habe ich ja schon erwähnt. Das war klar zu erkennen, was Orbán da tut. Und auch da muss ich den Vorwurf den Konservativen machen. Orbán war Teil ihrer Parteienfamilie, Teil der Fraktion. Und die haben immer gesagt, ja, also solange der bei uns ist, solange quasi gucken wir da drauf und können den so ein bisschen einhegen. Das Gegenteil ist passiert. Und jetzt ist es ein Stück weit auch zu spät. Also ihn absetzen kann sowieso nur das ungarische Volk. Das ist deren Entscheidung, wen die wählen. Nur wenn sie natürlich die kompletten, vor allen Dingen Audio- und visuellen Medien in der Hand der Regierung haben, alle, dann haben sie natürlich, also dann passiert auch so eine Art von Gehirnwäsche. Also es gab eine Umfrage, wie viel Prozent der Wähler von Orbán, und das sind ja offensichtlich sehr viele, glauben, dass Russland schuld ist an diesem Krieg in der Ukraine. Und jetzt raten Sie mal, ich weiß nicht, ob Sie es schon mal gehört haben, aber raten Sie doch mal, wie viel das sind.
Wenn Sie so fragen, glauben jetzt nicht so viele wahrscheinlich, dass Russland schuld ist.
Genau, es sind 4%. 4%. Die anderen sagen, es ist die NATO, sind die USA, es ist die EU oder es ist die Ukraine selbst.
Ja.
4%. Und ich meine, bei den sehr offensichtlichen Fakten, die es nun mal gibt, ich glaube, hier selbst in Deutschland, diejenigen, die jetzt auf die Straße gehen und Aufrufe unterzeichnen, da sagen schon die allermeisten trotzdem noch, ja, Putin war das, der die Ukraine überfallen hat und der ist auch der Adressat für, also das ist der Verantwortliche dafür. Also 4%, das ist eben das Resultat von dieser Übermacht an Orbán-Einfluss in den Medien. Und das betrifft natürlich andere Bereiche auch.
Ja.
Sie werden darüber jetzt vielleicht lachen, aber in Ungarn glauben wirklich viele, dass wir hier zum Beispiel in Deutschland unseren Kindern in den Kindergärten Pornos zeigen.
Okay.
Das
macht mich ein bisschen sprachlos.
Nennen die das. Ja, aber das ist so.
Ja, wie ist das akustisch?
Frühsexualisierung, weil ja hier Gender und Homosexualität so eine große Rolle spielt und Trans. reden die von Frühsexualisierung, womit wir also schon im Kindergarten anfangen.
Okay. Ja, das ist irritierend, um es mal so zu formulieren. Weil eine Frage jetzt in Bezug auf, was hätten wir oder was können wir beeinflussen? Wenn ich so die Jahre zurückschaue, gerade auch in den Regierungsjahren von Angela Merkel in Deutschland, da war ja schon auch, zumindest in der Zeit, wo nicht Herr Westerwelle Außenminister war, gab es ja einen SPD-Außenminister und auch Sie waren ja auch Teil der Regierung, nicht im Außenministerium, aber Justiz und Familie. Haben Sie dann in den Jahren mal bei Steinmeier, bei Gabriel oder auch bei Heiko Maas gestanden und gesagt, Junge, da in Ungarn, da läuft richtig was schief, da muss mal jemand, also dem Herrn, hätten Sie da nicht dem Herrn Gabriel mal so einen Stups verpassen müssen und sagen müssen, so Sigmar, kümmere dich mal drum, verdammt nochmal?
Ja, also ich habe, als ich Justizministerin war, sogar selbst den Dialog mit meinem polnischen Counterpart geführt, der immer noch Justizminister ist. Da sind wir mit der kompletten Bundesregierung nach Warschau gefahren und jeder hat mit seinem Gegenüber gesprochen. Zwei Stunden, glaube ich, war das. Ein Gespräch mit vier Personen. Also jeder hatte noch einen dabei. Das war schon auch eine interessante Erfahrung. Also der Herr Jobro, so heißt er, das ist derjenige, der aus der PiS, aus der Hauptregierungspartei ausgetreten ist, weil sie ihm zu gemäßigt ist. Also der hat noch eine Partei rechts davon gegründet und das ist derjenige, der Hardliner. Das ist derjenige, der auch wirklich die Regierung dazu zwingt, zum Beispiel zu sagen, wir erkennen europäisches Recht nicht als höherrangig an. Ich habe damals mit ihm sehr zivilisiert gesprochen, aber natürlich auch sehr klar. Das war gerade so der Anfang, als der Europäische Gerichtshof anfing zu sagen, so geht das nicht, wie ihr das macht. Als es um die Frühpensionierung von Richterinnen und Richter ging, deren Urteile denen nicht gefielen. Da haben sie einfach ein Gesetz gemacht und haben gesagt, wir schicken jetzt alle in Rente. Zumindest die uns nicht passen. Und da hat der Europäische Gerichtshof gesagt, so geht das nicht. Und das habe ich schon extrem klar auch angesprochen. Auch bei dem Herrn Jobro ist es so, dass das ein intelligenter Mensch ist und der sehr gut informiert war, auch über die deutsche Verfassung und dann immer sagte, aber ihr habt es doch auch und ihr macht es doch so und so. Ihr wählt ja eure Verfassungsrichter sogar über den Bundestag und den Bundesrat. Das ist doch super politisch. Und ich habe ihm dann gesagt, was ich auch anderen Kolleginnen und Kollegen sage, ich habe gesagt, es kommt nicht auf das Verfahren an, wie sie es machen, sondern es kommt aufs Ergebnis an. Wenn sie können die tollsten Verfahren haben, wenn es dazu führt, dass alle Richter, die sie einstellen, regierungstreu sind, dann ist es nicht richtig. Und, ja. Und sie müssen anerkennen, dass es gut und richtig ist, als Regierung kontrolliert zu werden, unabhängig. Das tun sie nicht.
Ja, jetzt haben Sie das sozusagen, diese Gespräche haben Sie persönlich geführt. Gerade weil jetzt in dem Podcast schon Sie häufiger ja auch gesagt haben, Mensch, unsere Konservativen, die hätten da oder die sollten da mehr oder so. Was ich schon, und das haben wir ja gesellschaftlich nicht nur bei dem Thema Außenpolitik oder EU-Politik, sondern auch, ich sag mal, in ein ganz anderes Themenfeld beim Thema der Digitalisierung, ist ja schon so, dass die SPD seit 1998 im Prinzip bis auf vier Jahre von 2009 bis 2013 an der Regierung entweder Unterstellung des Kanzlers oder aber auch Unterstellung des Vizekanzlers beteiligt war und diverse Schlüsselministerien besetzt haben. Deshalb nochmal ein bisschen konkreter die Frage, wie sehr kritisieren Sie auch Ihre eigene Partei, da in den letzten 25 Jahren doch nicht den Job gemacht zu haben an unterschiedlichen Stellen für Deutschland, für die EU, den es gebraucht hätte?
Also ich bin jetzt nicht dafür bekannt, dass ich meine Partei immer mit Samthandschuhen anfasse. Aber Sie sehen schon, dass wenn Sie in der Koalition sind, Sie immer mit Ihren Koalitionspartnern eine gemeinsame Linie finden müssen. Das ist insbesondere in europarechtlichen Fragen so. Und so wie jetzt Olaf Scholz dem Ganzen auch ein Stück weit seinen Stempel aufdrückt, so war das eben auch sehr geprägt von Merkels Art, europäisch zu agieren. Das sind schon, gerade wenn es um diese generellen Fragen geht, jetzt nicht unbedingt immer die Einzelentscheidung, aber so die generellen Fragen, ist es schon sehr stark auch auf die Regierungschefin, den Regierungschef bezogen. Und Olaf Scholz macht das jetzt eben anders. Also er ist schon auch Diplomat, natürlich muss er auch sein, ist auch seine Persönlichkeit. Aber wenn es drauf ankommt, ist er eben schon auch sehr entschieden. Also beispielsweise Ungarn auch mit zu, also die Maßnahmen zu unterstützen, wenn es darum geht, Ungarn jetzt auch zu sanktionieren bei der Rechtsstaatlichkeit. Oder ich weiß, dass, oder es gibt noch ein anderes Problem in Ungarn, nämlich dass deutsche Unternehmen dort total drangsaliert werden, auch völlig ohne rechtsstaatliche Grundlage. Und ich weiß, ich habe ihm das gesagt, dass das so ist, auch mit konkreten Beispielen. Und ich weiß, dass er Viktor Orban darauf auch angesprochen hat und auch gesagt hat, so geht das nicht weiter, als Viktor Orban in Berlin war. Also ich würde schon sagen, dass man da auch einen klaren Unterschied sieht zwischen den von den Merkel-Jahren. Ich habe Angela Merkel immer sehr, sehr respektiert und sie hat sicherlich war der Auffassung, dass das der richtige Weg ist. Das ist eben, wie gesagt, so ein bisschen der konservative Weg, ist Stabilität und Europafreundlichkeit als vorrangig zu betrachten gegenüber diesen Demokratie- und Rechtsstaatlichkeitsfragen. Das kann man so sehen. Ich halte das für falsch und ich sehe eben auch, dass sich da jetzt auch wirklich was verändert hat.
Ja, höre ich richtig raus, dass Sie mit der aktuellen Außen- und EU-Politik mehr zufrieden sind als mit der vorherigen? Und wenn ja, was glauben Sie, welche Rolle spielen die Grünen eigentlich dabei? Und ist es so, dass Sie manchmal Annalena Baerbock auch sozusagen im Stillen gratulieren, denken, Mensch, machst du gut gerade? Oder sehen Sie das eher kritisch, wie die unterwegs ist?
Also ich freue mich, dass wir zusammen mit den Grünen regieren. Ich habe mich immer politisch, wenn es um Zusammenarbeit ging mit einer anderen Partei, den Grünen am nächsten gefühlt. Das heißt nicht, dass ich alles richtig finde, was sie machen. Annalena Baerbock kenne ich wirklich schon sehr lange und ich finde viele Ansätze gut, die sie macht. Ich bin vor allen Dingen auch eine große Freundin feministischer Außenpolitik. Ich finde es sehr gut, dass sie das so prominent platziert, weil das eben nicht ein Schnickschnack ist mit Quoten und was weiß ich, sondern ich war auch bei der Münchner Sicherheitskonferenz, da war eine Frau, die sagte, wir haben in Afghanistan so dafür gekämpft, dass die Frauen mit am Verhandlungstisch gesessen haben, also sitzen sollten. Das ist nicht passiert. Das ist auch ein Versagen des Westens. Es wäre nie so gekommen mit den Taliban, wenn die Frauen da hätten mitverhandeln können. Nur als ein Beispiel. Ob jetzt, wie gesagt, ich finde jetzt nicht jede Entscheidung, nicht jede Äußerung richtig, aber ich finde grundsätzlich, dass wir mit den Grünen zusammen regieren, gerade auch in der Außenpolitik, wirklich eine echte Veränderung zum Positiven bewirkt.
Ja. Und da vielleicht, ohne jetzt ne, ständig die Grünen zu kommentieren, aber was ja in Deutschland schon ab und zu nochmal hochkommt, ist so ein bisschen so, wir sind ein bisschen viel mit erhobenem Zeigefinger unterwegs. So nach dem Motto, bei der Fußball-WM kritisieren wir die Kataris für ihr Gesellschaftssystem, für ihren Umgang mit Minderheiten, für ihren Umgang mit Frauen, Vernachlässigung von Frauenrechten etc. Das tun wir sehr, sehr offensiv und plakativ. Aber ein paar Monate vorher macht Herr Habeck noch irgendwie den Bückling sozusagen und kauft Gas ein. Das passt nicht zusammen. Sie sind ja jetzt, ich sag mal so, fast schon gezwungen, ja auch innerhalb der EU auch sehr pragmatisch mit vielen Sachen umzugehen. Sprechen mit den Polen, mit den Ungarn, waren in Griechenland. Wie sehen Sie das? Ab welchem Punkt ist es zu viel des erhobenen Zeigefingers und bis wohin muss man auf jeden Fall Missstände ansprechen, auch in der internationalen Politik?
Ja, das ist ein sehr wichtiger und guter Punkt. Wir sind eine Wertegemeinschaft als Europäische Union. Das sind wir nach innen, das sind wir nach außen. Und ich finde es richtig und wichtig, dass wir unsere Werte auch vertreten und auch darauf hinwirken, dass woanders Demokratie, Rechtsstaatlichkeit, Freiheit von Frauen zum Beispiel ja stärker werden. Aber wir dürfen dabei nicht belehrend sein. Wir dürfen auch nicht unsere Geschichte vergessen. Wir haben unsere koloniale Geschichte auch. Wir haben in vielen Ländern auch durchaus dazu beigetragen, dass die Zustände so sind, wie sie sind. Und ja, Wir dürfen auch nicht so tun, als hätten wir die Weisheit mit Löffeln gefressen oder als würden wir immer alles richtig machen. Also ich nehme jetzt ein Beispiel, das sind die LGBTI-Rechte. Das ist richtig und wichtig, dass wir überall auf der Welt für die einstehen und sie stark machen. Aber also wir hatten auch noch vor relativ kurzer Zeit, vor weniger als 30 Jahren, die Strafbarkeit von Homosexualität. Also das ist irgendwie die Ehe für alle, haben wir hart erkämpft, wir Sozialdemokraten in allererster Linie. Da war ich schon im Bundestag. Ja, das war, wann war das? 2016, glaube ich. Also die Idee, dass wir jetzt hier schon immer alles richtig gemacht hätten, die tragen manche Politikerinnen und Politiker so vor sich her. Und das gefällt mir überhaupt nicht. Und es fällt uns jetzt auch ziemlich auf die Füße im Konflikt, wenn wir sehen, wie schwer sich manche Länder tun, sich klar gegen Russland auszusprechen in diesem russischen Krieg gegen die Ukraine. Das hat eben auch viel damit zu tun, dass sie sagen, hört mal zu, wenn hier alles schief läuft bei uns auf dem Kontinent, das interessiert euch nicht. Und jetzt läuft bei euch was schief und wir sollen das ausbaden durch hohe Lebensmittel und Energiepreise. Das ist alles nicht fair. Also so diese westliche Arroganz, die muss man sich wirklich verkneifen und viel stärker auf Augenhöhe noch mehr mit diesen Ländern auch umgehen.
Wie häufig bekommen Sie zu hören sowas in etwa wie, naja, bis letztes Jahr habt ihr eure Wirtschaft gepampert mit russischem Gas, schön billig, sozusagen, ihr seid mit den Russen ins Bett gegangen und jetzt wollt ihr von uns, dass wir irgendwie uns komplett distanzieren und dass wir eure Politik mitbetreiben, das wollen wir nicht. Also ich sag mal so, vor 30 Jahren hätte man in Deutschland sowas als Wende halt bezeichnet. Hören Sie sowas, kriegen Sie sowas häufig unter die Nase gerieben von internationalen Partnern?
Ja, absolut. Das, also Wendehals ist jetzt deswegen nicht ganz passend, weil es ja schon einen Anlass dafür gegeben hat. Und diese Idee, dass man durch starke wirtschaftliche Verflechtungen auch Frieden bewahren kann, das ist ja ein Grundprinzip der Europäischen Union. Und das würde ich auch immer noch sagen, dass man das versucht hat, ist jetzt nicht als Prinzip ein falsches. Aber klar sagen jetzt manche, weil ihr jetzt in Europa diesen Krieg habt, Krieg kennen wir auf anderen Kontinenten lange und dauerhaft und es hat euch nie interessiert und da haben euch auch Werte nicht interessiert und nur weil ihr jetzt es vor der Haustür habt, könnt ihr nicht erwarten, dass jetzt die ganze Welt nach euren Befindlichkeiten und euren Prioritäten agiert. Das hört man sehr, sehr oft. Also ich wünsche mir, dass wir es schaffen, in dieser Frage klar auch Allianzen gegenüber Russland zu schmieden, aber dass wir auch Lehren ziehen dafür, wie wir Konflikte oder generell die Situationen von Staaten in anderen Teilen der Welt betrachten und da auch aufmerksamer sind und weniger belehrend, mehr auf Augenhöhe. Ja. Mit umgehen. Svenja Schulze macht das ausgesprochen gut, muss ich sagen.
Jetzt sind wir fast eine Stunde unterwegs. Ich habe noch ein Thema noch, was ich ganz kurz mit Ihnen würde besprechen wollen, bevor ich Sie nach Ihren persönlichen Plänen für die Zukunft.
Ich habe eigentlich seit 12 Uhr schon den nächsten Termin. Ich weiß gar nicht. Dann muss ich irgendwie jetzt mal verschieben.
Dann machen wir es anders. Dann machen wir den in der dritten Runde in ein paar Monaten. Und vielleicht haben Sie Lust, sagen Sie mir noch kurz, wo erwarten wir Sie in den nächsten 2, 3, 4 Jahren? Bundestagswahl 2025. Sind Sie am Start oder bleiben Sie auf europäischer Ebene?
Nein, ich bin ganz sicher bei der Bundestagswahl 2025 nicht am Start. Ich habe meinen Wahlkreis abgegeben an Verena Huberts, eine ganz, ganz tolle junge Politikerin, frühere Start-up-Unternehmerin, die jetzt stellvertretende Fraktionsvorsitzende ist. Das ist eine Entscheidung gewesen, die steht. 2024 sind Europawahlen. Da werde ich, wenn jetzt nicht irgendwas ganz, ganz Unvorhergesehenes passiert, antreten und freue mich dann auf europäischer Ebene weiter tätig zu sein.
Alles klar. Frau Barley, ganz herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht. Ich habe eine Menge Neuigkeiten erfahren und ich hoffe, Sie hatten auch ein bisschen Spaß.
Vielen Dank Ihnen. Es macht immer Freude, mit Ihnen zu reden und ich freue mich schon aufs nächste Mal.
Liebe Hörerinnen und Hörer, vielen Dank fürs Zuhören. Schön, dass ihr auch dieses Mal wieder dabei wart. Für die Macherinnen und Macher unseres Podcasts, inklusive meiner Person, Michael, der ja hier netterweise diesen Podcast hosten darf, für uns alle wäre es das größte Kompliment, wenn ihr dem Macht was Podcast eine 5-Sterne-Bewertung und einen positiven Kommentar auf Apple Podcast oder einer anderen von euch genutzten Podcast-App hinterlasst. Wir freuen uns auch, wenn ihr dem Macht was Podcast auf Instagram, Facebook, LinkedIn oder Twitter folgt. Schreibt uns dort gern Nachrichten, kommentiert unsere Episoden, übt gern auch Kritik und macht uns gern auch Vorschläge für Gäste, die ihr mal bei uns im Gespräch hören wollen würdet. Vielen Dank, viele Grüße und bis zur nächsten Folge. Alles Gute, bis dahin. Ciao.